After 3 days, the order came. They finally came, opened the doors, and we got rid of all the dead people.
Nach 3 Tagen kamen sie und öffneten die Türen. Sie nahmen all die toten Menschen heraus. Sie gaben uns etwas Wasser und etwas Suppe. Und dann ist der Zug losgefahren. Und wir haben die deutsche Grenze überquert. Das erste Mal, dass wir aus Polen gefahren sind. Ich war noch nie außerhalb Polens gewesen. Und wir sind an einem Ort namens Weiden in Deutschland gelandet. Das ist in Bayern.
Weiden, as soon the train stopped, not train wasn't even complete, came to a complete stop. The doors opened up and they were there with dogs, raus, Hunde, you dogs, they called us dogs.
In Weiden, sobald der Zug angehalten hat, nein, der Zug war noch nicht mal zum Stillstand gekommen, haben sie die Türen geöffnet und sie waren da, mit Hunden. Raus! Raus! Hunde! Ihr Hunde! Sie haben uns Hunde genannt. Und sie haben uns verprügelt. Und wir mussten praktisch auf die Straße rennen. Es war eine wunderschöne Landschaft, aber wer konnte darauf achten? Dann gingen wir für Stunden bergauf. Wir sind zu einem kleinen Dorf gegangen. Schauten Menschen aus den Fenstern. Sie spuckten auf uns, ganz normale Bürgerinnen und Bürger, deutsche Frauen und Kinder. Schließlich kamen wir an einem größeren, flachen Areal an.
We finally noticed a big gate and it said Arbeit macht frei.
Dann sahen wir das große Tor. Über dem stand geschrieben Arbeit macht frei. Wir sind durch das Tor gegangen. Das erste, was wir dort gesehen haben, war ein Berg aus Schuhen.
Ihr habt gerade die Stimme und einen Teil der Geschichte des Juden Jack Sitzemer gehört, die Goldi für euch übersetzt hat. Jack Sitzemer wurde in Polen geboren, wanderte nach dem Krieg in die USA aus. Er hat euch gerade erzählt, wie er im Jahr 1944 von Auschwitz nach Weiden transportiert und dann vom Weidener Bahnhof in das knapp 20 Kilometer entfernte Konzentrationslager Flossenbürg gehetzt wurde. Er musste also höchstwahrscheinlich im Bereich der Bahnhofsstraße loslaufen. Vielleicht hat er sie sogar gesehen. Die Kupfervilla. Zu diesem Zeitpunkt war sie noch unzerstört.
Vielen Dank an die KZ-Gedenkstätte Flossenbürg und an das USC Shoah Foundation Institute. Sie haben uns dieses Material zur Verfügung gestellt. Es ist wichtig, denn Jack Sitzhammers Worte machen eines aus erster Quelle deutlich. Der Holocaust und die Nazi-Gräuel spielten sich auch in und um Weiden ab. Und eigentlich konnte sie jeder sehen, wenn man es denn wollte.
In diesem Podcast erzählen wir die Geschichte der Kupfers, einer jüdischen Familie, die von den Nazis fast ganz ausgelöscht wurde. Wir nehmen euch mit auf die Spurensuche des Peter Kupfer, einem amerikanischen Juden, der die Nazis nicht gewinnen lassen will, auch heute nicht. Und wir tauchen ein in das wirtschaftliche und gesellschaftliche Erbe der Kupfers.
Dieser Podcast basiert neben unseren eigenen Recherchen und geführten Experteninterviews zum großen Teil auf dem Buch von Peter Kupfer, The Glassmaker's Son, Looking for the World My Father Left Behind in Nazi Germany.
Das ist Folge 2, Flucht nach New York. Und in der blicken wir mit euch genauer auf die 1930er und 1940er Jahre. Eine Zeit, in der die Nazis in der Oberpfalz, in ganz Deutschland und darüber hinaus herrschten. Wir hören mal rein, was uns Sebastian Schott vom Weidener Stadtarchiv dazu sagen kann.
Im Prinzip laufen die antisemitischen Maßnahmen dann hier in Weiden mit der nationalsozialistischen Machtübernahme relativ parallel ab zu den antisemitischen Maßnahmen, die wir im ganzen Reich erleben. Also an erster Stelle steht dann natürlich dieser Boykott vom 1. April 1933, der auch in Weiden durchgeführt worden ist. Allerdings in den allerersten Wochen und Monaten nach der Machtübernahme war tatsächlich hier in Weiden eine sehr antisemitische Stimmung unter den Nationalsozialisten. Also man ist auch bei den Maßnahmen, Boykottmaßnahmen eben gegen jüdische Geschäfte durchaus hier vorgeprescht, ist aber dann auch von den höheren Stellen wieder zurückgepfiffen worden, weil es waren ja verschiedene Punkte. Einerseits ist natürlich der Antisemitismus ein ganz wichtiger Programmpunkt der nationalsozialistischen Bewegung gewesen. Andererseits muss man ja auch wissen, es war noch eine Zeit, in der die Wirtschaftskrise ja auch sehr, sehr, sehr stark war. Und ein anderer Programmpunkt der Nationalsozialisten war ja die Bekämpfung der Wirtschaftskrise. Und darum ist man da, ja, obwohl ja vor allen Dingen eben die Kaufhäuser, die Einheitspreisgeschäfte, also die größeren jüdischen Geschäfte im Fadenkreuz der Nationalsozialisten waren, ist man da zunächst dann doch nach der Machtübernahme etwas vorsichtiger vorgegangen, weil man eben die wirtschaftliche Erholung nicht durch allzu aggressive Maßnahmen gefährden wollte. Und wie gesagt, da sind dann auch die örtlichen Nationalsozialisten hier in Weiden wieder etwas zurückgepfiffen worden, was dann auch sicherlich mit dazu beigetragen hat, dass dann die jüdische Bevölkerung, die jüdischen Geschäftsleute sich in einer falschen Sicherheit vielleicht gewogen haben und gedacht haben, naja, man sieht's ja, es wird alles doch nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird, und am Ende brauchen's uns ja doch und werden wir weiter unsere Geschäfte betreiben können.
Hatte die Oberpfälzer Bevölkerung war die, weil sie sagten, dass sie ja eher so ein bisschen abwarten, mal schauen, was da kommt. Wenn es da um solche Boykottaufrufe ging, war da die Oberpfälzer oder im Speziellen die Weidener Bevölkerung eher dann zurückhaltend auch, oder hat die das mitgetragen?
Das kommt auf die Bevölkerungsschichten an, sage ich jetzt einmal. Also wer sehr resistent war gegen diese nationalsozialistische Boykottpropaganda, das war zum einen die ländliche Bevölkerung, die bäuerliche Bevölkerung. Die haben keinen Grund gesehen, jetzt auf einmal nicht mehr in ihre gewohnten jüdischen Geschäfte zu gehen, mit denen sie zufrieden waren, wo sie gewusst haben, da werden wir reell bedient. Also es gibt eine ganz, ja, fast schon tragikomische Geschichte. Ich glaube, es war 1935 oder 1936, da gab es immer dieses große Reichserntedankfest auf dem Bückeberg. Und parallel dazu hat man hier dann auch Veranstaltungen vor Ort gemacht. Und einen Tag nach diesem Reichserntedankfest war dann ein etwas pikierter Artikel in der Zeitung, dass die bäuerliche Bevölkerung diesen Feiertag genutzt habe, um bei den jüdischen Geschäften besonders einzukaufen, und ob die Bauern wohl überhaupt kein Standesbewusstsein hätten. Und auf der anderen Seite auch die Arbeiterschaft, also die eher sozialdemokratisch, sozialistisch geprägte Arbeiterschaft, auch die hat ihren jüdischen Kunden sehr, sehr lange die Treue gehalten. Also auch wirklich bis kurz vor dem Novemberpogrom 1938. Anfälliger für die nationalsozialistische Boykottpropaganda war sicherlich ja vor allen Dingen auch die Menschen, die als Beamte oder im öffentlichen Dienst zum Beispiel tätig waren. Da haben natürlich auch Boykottmaßnahmen, wie dass man zum Beispiel Namen veröffentlicht hat, auch eine sehr, sehr viel stärkere Wirkung zeigen können. Wenn zum Beispiel in der Zeitung gestanden ist, die Frau vom Lehrer sowieso hat in einem jüdischen Geschäft eingekauft, der Herr Lehrer soll sich doch mal überlegen, ob das jetzt wirklich das Richtige ist für einen Menschen, der im öffentlichen Dienst arbeitet. Da hat es stärker gewirkt, aber auch generell waren vor allen Dingen in Krisen, in diesen Kreisen, die Bevölkerung sicherlich von Haus aus nationalistisch-völkischer eingestellt als jetzt die katholisch-konservative bäuerliche Bevölkerung oder wie gesagt die sozialdemokratisch-sozialistisch geprägte Arbeiterschaft. Also da war es auch leichter, hier Wirkung zu zeigen. Aber es geht wirklich bis in den Sommer 1938, dass also immer wieder auch Klage geführt wird von der Kreisleitung zum Beispiel, dass immer noch viel zu viele Menschen in den jüdischen Geschäften einkaufen. Und im Sommer 1938 hat die Kreisleitung hier in Weiden dann sogar ein Plakat veröffentlicht in der Zeitung und auch angeschlagen am Rathaus in Weiden, wo handeln in Weiden Juden, wo noch einmal alle jüdischen Geschäfte aufgeführt waren, die es immer noch, also auch im Sommer 1938, in erstaunlich großer Zahl in Weiden gegeben hat, mit der Begründung, jetzt kann sich wirklich keiner mehr herausreden und sagen, ich habe ja nicht gewusst, dass das ein jüdisches Geschäft ist. Also die Treue halten zu den jüdischen Geschäften ist für die Nationalsozialisten hier in Weiden wirklich die ganzen 6 Jahre oder 5 Jahre bis 1938, bis dann nach dem Novemberpogrom ja die Geschäfte nicht mehr aufmachen konnten. Dieses ja, einkaufen bei den jüdischen Geschäften ist diese ganze Zeit ein großes Ärgernis für die Weidner Nationalsozialisten.
Vor allem die Bauern, Arbeiter und Katholiken machten es den Nazis in Weiden zu Beginn also alles andere als leicht, ihre brutalen Verbote und Gesetze bis ins Letzte durchzudrücken. Das hat uns auch Professor Michael Brenner erklärt. Er ist einer der angesehensten Experten zur jüdischen Geschichte weltweit. Er ist Sohn von zwei Holocaust-Überlebenden. Sein Vater war sogar der Leiter der jüdischen Gemeinde in Weiden. Michael Brenner arbeitet aber inzwischen des Öfteren in den USA. Erreicht haben wir ihn per Telefon in Washington.
Naja, es hat wirklich 1933 diesen Bruch gegeben, der dann spürbar war für alle jüdischen Bürger in ganz Deutschland, in Weiden natürlich auch. Die Stadt wurde, auch die Stadtverwaltung, der Oberbürgermeister wurde gleichgeschaltet. Die NSDAP hatte nun das Sagen. Und dazu gehört es auch, dass Juden sozusagen ausgeschaltet wurden, also aus Berufen ausgeschlossen wurden. Am 1. April gab es auch in Weiden den Boykott jüdischer Geschäfte. Da wurden also SA-Leute vor die Geschäfte platziert und Parolen und Davidsterne und Jude und was auch immer an die Schaufenster gepinselt. Und trotzdem, muss man sagen, gingen vor allem auch Leute aus der Umgebung, die schon seit Jahrzehnten in diese Geschäfte gingen. Es gab viele Geschäfte jüdischer Inhaber in der Weidner Innenstadt, vor allem Obernmarkt, Unteren Markt, wurden diese Geschäfte trotzdem von Kunden noch besucht. Und dann sahen sie in den nächsten Tagen oftmals in sogenannten Schandlisten ihre Namen in den im oberpfälzischen Kurier der Zeitung stehen und haben trotzdem dort eingekauft. Das muss man auch sagen. Aber insgesamt wurde es natürlich sehr schwer, auch die Betriebe aufrechtzuerhalten. Und es wurden auch schon 1933 die ersten Weidener, darunter auch Juden, in das KZ Dachau gebracht. Es gab in Dachau anfangs ja vor allem politische Häftlinge, aber als Jude war man auch gefährdet, vor allem wenn man sich auch dazu noch irgendwie politisch betätigte, ins KZ gebracht zu werden. Und das geschah eben schon vor der großen Welle, wo dann nach der sogenannten Kristallnacht, nach der Pogrom November 38, so gut wie alle jüdischen Männer nach Dachau gebracht wurden.
Die Reichspogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938. Von den Nazis verharmlosend auch Reichskristallnacht genannt. Sie war eine Zeitenwende für Jüdinnen und Juden in Deutschland. Der 9. November war der Tag, an dem organisierte Schlägertrupps der Nazis jüdische Geschäfte und Synagogen in Brand setzten. Es war der Tag, an dem tausende Jüdinnen und Juden misshandelt, verhaftet oder getötet wurden. Spätestens nach diesen Pogromen konnte und musste eigentlich jeder Mensch in Deutschland sehen, dass Antisemitismus und Rassismus bis hin zum Mord staatsoffiziell geworden waren. Doch wie lief die Reichspogromnacht in Weiden ab? Michael Brenner beschreibt es in seinem Buch am Beispiel Weiden, jüdischer Alltag im Nationalsozialismus, folgendermaßen.
Weiden und Umgebung blieben auch von diesen Ereignissen nicht verschont. Dabei wurde die Synagoge schwer beschädigt, die Einrichtungs- und Kultgegenstände warf man auf die Straße, wo sie geraubt oder verbrannt wurden. Dass die Synagoge selbst nicht in Brand gesteckt wurde, ist wohl in erster Linie darauf zurückzuführen, dass sie ein normales Reihenhaus ist und somit die Nachbarhäuser mitgelitten hätten. Auch die jüdischen Geschäfte und Wohnungen in der Innenstadt wurden zerstört oder geplündert. Während die aufgebrachte Menge noch weiter plünderte, holten SA-Aktivisten jüdische Frauen teilweise blutend aus den Betten und zerrten sie bis vors Rathaus. Die Polizei griff gemäß ihren Anweisungen erst dann ein, als das Schlimmste schon vorüber war. Am nächsten Morgen wurden 23 jüdische Männer aus Weiden in das KZ Dachau gebracht.
Auch Otto und Mina Kupfer wurden kurzzeitig verhaftet und in das Rathaus gebracht. Ein aufgeheizter Mob zerstörte die Fenster der Kupfervilla und drang sogar in das Anwesen ein.
Also das war wirklich dann der Wendepunkt. Nach dem 9.10. November 1938 war wirklich für alle Juden in Deutschland und auch in Weiden klar, hier in diesem Land können wir nicht bleiben, aus diesem Land müssen wir weg. Aber man muss auch sagen, es war halt dann auch der Zeitpunkt gekommen, wo es sehr schwierig bzw. fast nicht mehr möglich war, aus diesem Land wegzukommen. Denn nach dem Novemberpogrom wurden die Juden gezwungen, ihre Geschäfte und Immobilien zu verkaufen, meistens unter Wert. Aber im Grunde spielte das auch eh keine Rolle mehr, denn das Geld, das die Juden für ihre Geschäfte und Immobilien bekamen, durften sie ohnehin nicht selbst behalten, sondern es musste auf sogenannte Sperrkonten eingezahlt werden und es durften, wenn überhaupt, dann nur ganz, ganz, ganz kleine Beträge für den täglichen Bedarf abgehoben werden. Aber man hatte auf dieses Geld ohnehin keinen Zugriff mehr. Und wenn man auswandern wollte, ist mit der Auswanderung dieses Geld an das Deutsche Reich gefallen. Das heißt, man hatte keine finanziellen Mittel mehr, um in einem der klassischen Einwanderungsländer, also USA, Australien zum Beispiel, eben wirklich einwandern zu können. Es blieb dann eigentlich den meisten nur noch die Möglichkeit, zu versuchen, in irgendein Land zu kommen, wo eben ja weniger strenge Einwanderungsvorschriften waren, zum Beispiel nach Südamerika oder auch wirklich dann ganz exotische Ziele. Also einige Weidner Juden zum Beispiel sind nach Kenia gegangen. Aus Floss zum Beispiel ein Mitglied der Flosser jüdischen Gemeinde hat in Hongkong oder in, ich kann es jetzt nicht mehr sagen, oder in Singapur sein Leben gefristet. Also wie gesagt, man musste dann überhaupt noch schauen, wo man hinkommt. Und bei den Kupfers war auch noch das Problem eine Altersfrage, sage ich jetzt einmal. Also Eduard Kupfer selber war ja schon vor der NS-Zeit verstorben, aber seine Kinder waren alle so in den 50er Jahren. Und da wandert man dann doch nicht mehr so leicht aus, als wenn man jetzt 20 oder 30 Jahre alt ist.
Die 1930er und 1940er Jahre stellten vor allem die zweite und dritte Generation unserer Kupfers, also die, über die wir euch in diesem Podcast erzählen, vor schwierige Entscheidungen. Jetzt tauchen wir mit euch in die Geschichte der zweiten Generation ein. Ihr wisst schon, das sind Otto und Mina Kupfer. Otto war der letzte Weidener Fabrikdirektor aus der Familie. Außerdem waren er und seine Schwester Mina die letzten Kupfers, die in der Bahnhofstraße 33 lebten. Otto Kupfer entschied sich zunächst gegen die Flucht aus Weiden ins Ausland. Mit den wirtschaftlichen Boykottmaßnahmen der Nazis gegen jüdische Geschäfte und Fabriken musste sich der letzte Fabrikdirektor der Kupfers wohl nicht mehr direkt herumschlagen. Zumindest wenn man die große eigene Glasfabrik in Weiden betrachtet. Das haben wir schon gelernt. Aus den einst kleinen Waldhütten, in denen Glas hergestellt wurde, entwickelten sich immer größere Konzerne, ein Spinnennetz aus unterschiedlichsten Betrieben, die irgendwie geschäftlich miteinander zu tun hatten. Die Kupfers mischten bereits seit 1899 kräftig in der Tafel-, Salin- und Spiegelglasfabriken-Aktiengesellschaft mit. Danach wurde es noch größer. Denn 1932 wurde die Deutsche Tafelglas AG, abgekürzt also die DETAG, mit Sitz in Fürth gegründet. Die Kupfers brachten ihre Glasfabrik in Weiden mit in dieses neue Riesenunternehmen ein. Teil der Geschäftsführung waren sie dann jedoch nicht mehr.
Für die Kupfer war das jetzt insofern keine so erhebliche Sache mehr, denn wir haben ja vorhin schon davon geredet, dass das auch eben in dieser Glasindustrie immer eine Konzentrationsbewegung war zu immer größeren Konzernen. Und da war ja dann schon die DETAG gegründet worden und da waren zwar immer noch die Kupfers mit dabei, aber es war ja jetzt kein rein jüdisches Unternehmen mehr. Also es gab den zum Beispiel ein sehr, sehr wichtiger Mann in der DETAG, das war der Dr. Otto Seeling, der hat auch zum Beispiel dafür gesorgt, dass eben dann die Glasfabrik hier in Weiden eine Fourcault-Lizenz bekommen hat. Das war wichtig für ein neues Verfahren, um Flachglas herzustellen seit den 1920er Jahren. Und in der DETAG spielen die Kupfers eigentlich dann schon keine wirklich entscheidende Rolle mehr. Die Kupfers hatten noch einige kleine Glashütten nebenbei laufen, aber die große Zeit der Kupfers ändert eigentlich bereits Anfang der 1930er Jahre, als dann die Tafel Salin und Spiegelglasfabrik hier in Weiden, so war der offizielle Titel zu dieser Zeit, als dann die Tafel Salin und Spiegelglasfabrik in Weiden in der DETAG aufgeht. Und die DETAG ist, wie gesagt, kein in dem Sinn eigentlich jüdisches Unternehmen gewesen.
Otto Kupfer war noch bis 1927 Direktor des Weidner Werkes und bis 1931 Mitglied des Vorstandes in einer der großen Glasaktiengesellschaften. Zwischen 1933 und 1938 war er bei der Stadt Weiden als selbstständiger Vertreter für Öle und Fette registriert. Im März 1939, 4 Monate nach der Reichspogromnacht, musste Otto Kupfer die Villa in der Bahnhofstraße 33 verkaufen. Otto und seine Schwester Mina lebten nach dem erzwungenen Verkauf noch einige Monate in der Villa, bevor sie nach Frankfurt zogen. Gab es 1929 noch 175 Jüdinnen und Juden in Weiden, waren es im Oktober 1939 nur noch 16. 1942 hielt sich noch eine einzige Jüdin in Weiden auf. Heimlich.
Und jetzt tauchen wir mit euch tiefer in die Geschichte der Generation 3 der Kupfers ein. Es geht um Ottos Sohn Robert Kupfer. 1937 floh er in die USA. Er änderte dort seinen Namen in Robert Cooper um. Und wie es dazu kam, das erzählen wir euch jetzt. Otto Kupfers Sohn Robert schloss 1922 mit 15 Jahren die Realschule ab und zog dann nach Düsseldorf, um als Lehrling bei einem Metallgroßhändler zu arbeiten. Er wurde in mehreren Abteilungen eingesetzt. Ein Jahr später, im November 1923, kam er aber zurück nach Weiden. Seine Mutter war an Krebs gestorben. Sie war erst 40, er war 16 Jahre alt.
Robert Kupfer arbeitete die nächsten 3 Jahre mit seinem Vater Otto Kupfer in der Weidener Glasfabrik. Wie schon während seiner Ausbildung in Düsseldorf war er in verschiedenen Abteilungen tätig, unter anderem in der Lohnbuchhaltung, der Buchhaltung und dem Versand. Laut einem Referenzschreiben von Dr. Otto Seeling, zu diesem Zeitpunkt noch ein mächtiger Mann in der Tafel-, Salin- und Spiegelglasfabriken AG, später sollte er der erste Vorstand der DEDAG werden, war man mit seinen Leistungen hoch zufrieden. Er schrieb wie folgt: Herr Kupfer hat die ihm übertragenen Arbeiten mit Fleiß und Eifer und zu unserer vollsten Zufriedenheit ausgeführt. Er hat bewiesen, dass er ein gutes Geschäftstalent ist und schnell lernt. Diese Fähigkeiten gepaart mit viel Charakter und guten Manieren lassen uns auf das Beste für seine kommerzielle Entwicklung hoffen. In einem separaten Brief wies Dr. Seeling die Gehaltsabteilung an, Robert Kupfer eine Abschiedsprämie von 50 Reichsmark zu gewähren.
Im September 1926, als er 19 Jahre alt war, zog Robert nach Mannheim im Südwesten Deutschlands, um sein BWL-Studium fortzusetzen. 2 Jahre später zog er aber schon wieder zurück in die Oberpfalz nach Cham. Wahrscheinlich war er dort bei Teller und Klein angestellt, einem Großhändler für landwirtschaftliche Produkte. Am 24. Juni 1937 stellte Robert Kupfer beim US-Konsulat in Stuttgart einen Antrag auf Erteilung eines Visums zur Einwanderung in die Vereinigten Staaten. Sein Sponsor bzw. Bürge, den man für ein Visum brauchte, war Siegfried Herrmann, der jüngste Bruder seiner Großmutter Therese, der ein halbes Jahrhundert zuvor als Teenager nach Amerika ausgewandert war. Am 14. Oktober teilte Robert der Stadt Karm offiziell mit, dass er beabsichtige, in die USA auszuwandern. Am 15. Oktober überquerte er bereits die Grenze nach Frankreich.
5 Tage nach seiner Einreise in Frankreich ging Robert Kupfer in Cherbourg an Bord der SS Bremen und begab sich auf die 5-tägige Reise über den Atlantik nach New York. Der Dampfer war das Juwel der norddeutschen Lloyd-Flotte. Er galt zeitweise sogar als schnellstes Schiff auf der Transatlantikroute. Die SS Bremen war am 19. Oktober von ihrem Heimathafen Bremerhaven ausgelaufen und hatte Southampton angelaufen, bevor sie in Cherbourg ankam. Das schlanke Schiff mit dem bauchigen Bug beförderte mehr als 2000 Passagiere, von denen viele wie Robert Kupfer aus Nazi-Deutschland flohen.
Am Montag, dem 25. Oktober 1937, lief die Bremen in den New Yorker Hafen ein, glitt an der Backbordseite an der ausgestreckten Fackel der Freiheitsstatue vorbei und steuerte auf die Wolkenkratzer zu. Als sie den Hudson hinauffuhr und langsam in Pier 86 einbog, schimmerten in der Ferne der spitze Turm des Empire State Buildings und dahinter die terrassenförmige Krone des Chrysler Buildings. Als Robert Kupfer an den Piers des Hudson River schließlich die Gangway verließ, war er 30 Jahre alt. Von nun an war er Robert Cooper. Und der sollte und wollte nie wieder nach Deutschland zurückkehren.
Das war Folge 2 von insgesamt 6 Folgen.
Ihr wollt wissen, wie die Menschen ausgeschaut haben oder ausschauen, über die und mit denen wir hier sprechen? Bilder, Dokumente und viele weitere Hintergründe zu diesem Podcast findet ihr unter onetz.de/kupfer.
Die Kupfers, als die Nazis die jüdischen Glasmacher auslöschen wollten, ist ein Podcast von Oberpfalz Medien. Redaktion, Produktion, Schnitt und Moderation Christian Gold und Sebastian Böhm.